meiner Fülle
haben wir alle genommen. Gnade und Gnade.
In dem Wochenspruch aus Johannes 1, Vers 16 grüßen die Kirchenräte, die Gemeinde und alle Gäste in der Kirche, sowie alle, die den Gottesdienst zu Hause verfolgen. Der Gottesdienst wird geleitet von Pastor Rolf Frankl. An der Orgel begleitet von Jan Beuger. Die Türprojekte heute ist für unser ganzes Werk in der Haus bestimmt. Heute Nachmittag um 14 Uhr wird zum Gottesdienst mit Pastor Feldmann aus Hochstede in der Kirche eingeladen. Am Dienstag sind Hausbesuche bei Familie Albert Paus und Jan Paus. Am Mittwoch findet der Konfirmandenunterricht zu den gewohnten Zeiten statt. Nächsten Sonntag laden wir um 10 Uhr zum Gottesdienst in Ihre Familienkirche ein. Der Gottesdienst wird von Pastoren Frank geleitet. Die Türprojekte ist dann für die Weltbibelhilfe bestimmt. Ab Montag, den 19.01. bis Montag, den 2.02. können die Unterlagen zur Einsicht in die Haushaltsplanung 2026 und die Haushaltssatzung der reformierten Gemeinde bei der Rettungslehrerin Petra Meyer nach vorheriger Absprache eingesehen werden. Unter dem Titel Aufrecht jetzt finden vom 2. Februar bis zum 4. Februar Bonhoeffer Tage im Kloster Fremdfegen statt. Weitere Informationen dazu könnt ihr dem Mitteilungsblatt entnehmen. Wünschst du nun einen gesegneten Gottesdienst?
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Wir wollen uns sammeln zum Gottesdienst im schnellen Gebet. Psalm 90 bezeugt, Gott ist unsere Zuflucht für und für. Jesus Christus besiegt den Tod und der Heilige Geist schenkt Trost und spendet Kraft. Darum bekennen wir, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der seinen Bund mit uns und uns die Treue hält zu jeder Zeit und der niemals ein Werk seiner Hände aufgibt. Amen.
Thank you.
unsere Schuld bekennen, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit ist ewig. Lasst uns beten. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich denke eher an mich selbst als an andere. Ich denke schlecht von anderen und rede über sie. Dann sehe ich ihre Not und drücke mich, wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir gnädig. Ich bitte dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben, bringe es zurecht. Richte mich auf, wenn ich den Mut verliere, rette mich, wenn ich verzweifle, hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Amen. Gott sagt uns zu durch die Worte des Propheten Jesaja: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmen. Amen. Wir hören als Weisung Worte aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer, aus dem 12. Kapitel, die Verse 9 bis 16.
Eure Liebe soll aufrichtig sein, verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern, übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt, bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten, helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich, segnet die Menschen, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid alle miteinander auf Einigkeit aus, werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf den Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Amen.
Lasst uns auf die Weisung antworten mit einem Lied des Epiphanias. Lied 71, Strophen 1, 2, 5 und 6. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, zeige dich uns, dass wir deine Kraft spüren. Komm, stärke unseren Glauben durch dein Wort, damit wir aus der Gewalt des Bösen befreit und durch deine Erlösung gnädig errettet werden. Der du mit dem Vater und dem Sohn, mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. Wir hören als Schriftlesung aus dem Johannesevangelium aus dem 2. Kapitel, die Verse 1 bis 11.
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Es gab dort 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagt er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt er weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen.
Lasst uns miteinander singen, dass die 644, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Kirchenjahr ist für den zweiten Sonntag der Epiphanias ein Predigttext aus dem Buch des Propheten Jeremia vorgeschlagen, aus dem 14. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Dann heißt es: Das ist das Wort des Herrn, das er Jeremia wegen der Dürre mitgeteilt hat. Juda liegt traurig da, seine Tore sind verfallen. Trauernd sind die Menschen zu Boden gesunken, Klagegeschrei steigt auf aus Jerusalem. Die Reichen schicken ihre Diener, um Wasser zu holen. Sie gehen zu den Zisternen, aber sie finden kein Wasser mehr. Sie kehren mit leeren Krügen zurück. Enttäuscht und betrübt verhüllen sie ihren Kopf. Der Erdboden hat lauter Risse, weil es nicht geregnet hat. Auch die Bauern sind betrübt und verhüllen ihren Kopf. Selbst die Hirschkuh lässt ihr Junges im Stich, gleich nach der Geburt hat sie es verlassen, weil es nirgendwo mehr kam. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und hören sich an wie heulende Schakale. Ihre Augen sind trüb geworden, denn weit und breit wächst kein Grün mehr. Ach, Herr, unsere Schuld klagt uns an. Aber hilf uns doch um deines Namens willen. Wir haben viel Schlimmes getan und uns so gegen dich gestellt. Doch du bist doch die Hoffnung Israels, unser Retter in Zeiten der Not. Warum interessieren wir dich dann nicht? Unser Land scheint dir gleichgültig wie einem Fremden, wie einem Wanderer, der nur eine Nacht bleibt. Warum tust du so, als ob du nicht helfen kannst? Warum bist du wie ein Held, der nicht retten kann? Dabei bist du doch mitten unter uns her und wir tragen deinen Namen. Lass uns doch nicht im Stich. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Abschnitt aus dem 14. Kapitel des Jeremia-Buches besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil, in den Versen 1 bis 6, beschreibt Gott durch den Mund des Propheten mit drastischen Worten die Folgen einer Dürre, einer großen Trockenheit, die über das Land gekommen ist. Und nach diesen Worten Gottes, in denen er die Folge der Trockenheit beschreibt, hören wir in den Versen 7 bis 9 die Fragen und das Klagen des Volkes an Gott. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, nö, keine Lust, sowas zu predigen. Was ist das denn? Da gibt es doch Schöneres. Es gibt Bibeltexte, die machen es einmal als Predigerin auch nicht leicht. Die sind wie ein dicker Stein, der einen im Weg liegt und man fragt sich, wie gehe ich damit jetzt um? Da gibt es Predigtexte, bei denen man beim ersten Lesen denkt, nee, kein Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Und zu solchen Texten gehört für mich der heutige Predigtext. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt beim ersten Hören erging. Ich finde, das ist schon ganz schön happig, was uns da vorgegeben ist. Da predigt man noch lieber über Texte wie das Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana, was wir als Schriftlesung gehört haben. Da geht es fröhlich zu, da ist nicht von Schuld die Rede. Da werden wir nicht mit der einer sterbenden Schöpfung konfrontiert. Sicher gibt es zu dem Text Zugänge für uns heute, wenn wir diese Bilder von der Dürre uns vor Augen halten. Da kommen einem zwangsläufig Gedanken an die Auswirkungen des Klimawandels ins Bewusstsein. Auch heute gibt es Naturkatastrophen, Wetterlagen, die zu Dürre, zur Trockenheit oder eben zum Gegenteil, zu unbeherrschbaren Überschwemmungen führen. Wetterlagen Naturereignisse, bei denen man feststellen muss, ja, dass sie auch durch die Schuld von Menschen verursacht sind. Und sicher müssen wir auch, wie das Volk Israel damals, Schuld eingestehen an so manchen Zuständen in dieser Welt. Und auch uns heute muss die Erkenntnis kommen, dass wir an vielen Stellen nicht so weitermachen können wie bisher. Aber ist es richtig, die Worte von damals einfach so eins zu eins in unserer Zeit hineinzusetzen, da Parallelen zu ziehen? Nein, ich denke nicht. Schließlich war die Dürre damals ja nicht verursacht durch sowas wie globale Klimaerwärmung. Zur Zeit des Jeremia war der Klimawandel kein Thema. Und auch schon vor Jeremia, lange Zeit vor Jeremia, gab es Dürren und Hungersnöte. Schon zur Zeit Jakobs zum Beispiel gab es in Kanaan eine Hungersnot, aufgrund derer dann Josef seine ganze Familie nach Ägypten holte, weil es da noch was zu essen gab. Und auch die Schuld, von der Jeremia spricht, ist doch wohl eine andere Schuld als unsere Schuld heute. Oder? Stellen wir uns auch gegen Gott? Was können wir aus den Worten von Jeremia für uns mitnehmen? Drei Spuren möchte ich verfolgen, liebe Gemeinde, drei Vergleichspunkte setzen zwischen der Welt damals und unserer Welt heute. Es tut auch uns gut, im Glauben und im Leben aus der Vergangenheit zu lernen, damit wir nicht blind in die Zukunft laufen, sondern uns mit offenen Augen dem stellen, was vor uns liegt. Die erste Spur nun, der erste Vergleichspunkt zwischen damals und heute. Um was ging es Jeremia damals? Warum sandte ihm Gott diesen Weckruf, indem er die dramatischen Folgen der Dürre beschrieb? Warum wendet sich der Prophet an das Volk im Namen Gottes? Es ging um eine falsche Selbstsicherheit und um eine, so könnte man sagen, falsche Gottessicherheit, in der sich die Leute liebten. Denn die Leute dachten damals, ihnen könnte nichts geschehen. Schließlich hatten sie ja Gott auf ihrer Seite. Das heißt, er sei mitten unter ihnen, er war ihnen ganz nahe. So verstanden sie es ja, er wohnte im Tempel in Jerusalem und war dort für sie greifbar. Die Priester mit ihren Gottesdiensten und mit den Opfern konnten ihn anrufen. Die Propheten sprachen in seinem Namen und sagten, es sei alles in Ordnung. Warum also sollten sie sich Sorgen machen über ihre Feinde? Warum sollten sie ihr Verhalten ändern, solange alles so rund lief? Mitten in diese Stimmung einer falschen Selbstsicherheit, die so auch den Kontakt zur Wirklichkeit verloren hat, angefeuert von einem Heer falscher Propheten, die die Menschen in Sicherheit gelegt haben, mitten in diese Stimmung kommt der Weckruf durch Jeremia. Seht euch um, sagt Gott durch den Propheten, macht eure Augen auf, ihr seht doch die Dürre. Jeremia sagt ganz deutlich zum Volk damals, ihr seid nicht sicher. Denn es kann jederzeit etwas geschehen, das eure Welt zum Kippen bringt. Darum ruht euch nicht auf dem aus, was gestern war. Und vor allem glaubt nicht, ihr könntet Gott besitzen. Keiner kann das. Gott geht seine eigenen Wege. Und wenn ihr den Weg des Unrechts geht, könnt ihr von Gott nicht erwarten, dass er dieses Unrecht für euch unter den Teppich kehrt. Nein, wenn ihr Unrecht tut, dann fällt das auf euch zurück. Liebe Gemeinde, auch unser Unrecht heute fällt auf uns zurück. Zu diesem Unrecht gehört, dass wir durch Gedankenlosigkeit, blinde Technik, Gläubigkeit, auch durch Waff und Machtgier auf der Suche nach dem schnellen Geld dabei sind, die Natur und die Welt komplett durcheinander zu bringen. Ja, wir müssen eingestehen, unsere Vorfahren haben damit begonnen, indem sie das Industriezeitalter einläuteten, das auf Verbrennung von Kohle, Gas und Öl aufbaute. Sie wussten damals nicht, was daraus erwachsen würde. Sie ahnten nicht, in welchen Mengen die Menschen später einmal Gas, Öl und Kohle verbrennen würden. Sonst hätten sie vielleicht früher schon etwas dagegen unternommen. Aber es wurde mehr und mehr, bis es zu viel wurde. Wie heute. Gott sei Dank, muss man sagen, wird vieles schon unternommen an Sonnenenergieverwertung, an Windenergieverwertung. Viele gute Wege werden schon gegangen, aber an vielen Punkten machen wir genauso weiter wie immer. Mit dem ganzen Flugverkehr, mit dem Energieverbrauch unserer Computer, mit den Millionen von Autos und vielem anderen mehr. Die große Wende, die wir brauchen, die braucht vielleicht noch Zeit, aber sie müsste stattfinden. Denn es gibt auch heute noch falsche Propheten, welche eine Sicherheit vorgaukeln, die es so nicht gibt. Wir brauchen auch einen Weckruf, ein lautes Wacht auf von Gott, damit wir seine Schöpfung nicht zugrunde richten, sondern sie für uns und unsere Kinder und Enkelkinder bewahren. Am 1. Februar werden wir 3 Kinder in der reformierten Kirche taufen. Wie werden sie leben, wenn sie konfirmiert werden? Wie werden sie leben, wenn sie erwachsen sind und dann vielleicht ihre eigenen Kinder zur Taufe tragen wollen? Von daher, so richtig vergleichbar sind die Situationen damals und heute nicht, aber es ist trotzdem nötig, dass wir immer wieder den Weckruf Gottes hören, dass wir darauf achten, was wir tun und was Gutes ist. Kommen wir zu einem zweiten Vergleichspunkt zwischen damals und heute, liebe Gemeinde. Einer zweiten Spur, die wir nachgehen wollen. In den Worten aus der Bibel ruft Jeremia in seiner Not Gott an. Trotz der drastischen Folgen der Dürre gibt Jeremia die Hoffnung auf Gott nicht auf. Er lebt mit Gott als seinem Gegenüber. Er lebt mit Gott als einem Du, dem er alles anvertrauen kann. Dieser Gedanke, liebe Gemeinde, an unsere Beziehung zu Gott, dass Gott unser Du ist, mit dem wir reden können, dem wir alles anvertrauen können, das kann auch heute ein Schlüssel für die Lösung vieler Probleme sein. Was haben wir getan, wir Menschen? Wir haben uns herum eine Welt errichtet, in der es hauptsächlich um das Haben geht. Haben, haben, haben. Ein Haben wollen, ein Haben möchten, das immer mehr Schätze der Schöpfung verbraucht, die wir aber als Menschheit auf Dauer nicht haben. Worauf Jeremia baut, ist kein solches Haben. Haben müssen, haben wollen. Sondern er baut auf Gott als sein Gegenüber. Dass er Gottes Geschöpf ist und Gott der Schöpfer. Dass da ein Du ist, mit dem wir in Beziehung treten können. Für Jeremia trägt dieses Du Gott ihm, dieses Du macht ihn rein. Es geht nicht um Besitz, sondern darum, in guten Beziehungen zu leben. Und ich denke, das ist auch ein Schlüssel für die Lösung unserer Probleme. Dass wir nicht immer mehr nach mehr an materialen Wohlstand streben, sondern stattdessen einen Reichtum an Beziehungen suchen. Dass wir einen Reichtum an inneren Schätzen suchen, zu denen dann auch der Glaube gehört. Der Glaube an Gottes Liebe zu uns kann uns innerlich reich machen und dann brauchen wir materielles Gut nicht in dem Maße, wie wir es teilweise anhäufen. Von daher, als zweiter Gedanke, sehen wir nicht nur auf das, was wir verlieren, wenn wir um die Schöpfung zu bewahren, unser Verhalten ändern, sehen wir auch auf das, was wir an Leben gewinnen. Und das uns vielleicht sogar glücklicher macht, als alles Anhäufen von Geld und Gut der Welt. Und noch ein letztes, liebe Gemeinde, ein dritter Gedanke, eine dritte Spur im Vergleich zwischen damals und heute. Was machen wir mit der Angst? Was machen wir, wenn der Weckruf uns erreicht hat und uns bis ins Mark erschüttert? Wenn wir die möglichen Folgen des Klimawandels an uns heranlassen und spüren, dass da Katastrophen auf uns zusteuern? Wenn wir auch spüren, dass diese Welt des Habenwollens uns immer mehr in Bedrängnis bringt, uns Angst verursacht, weil es eben diese Menschen gibt, die in einer übersteigerten Macht hier, gerade jetzt in unseren Zeiten, hier und heute, ein gut funktionierendes Gleichgewicht auseinanderbringen, Urängste schüren, nicht genug zu bekommen und diese Urängste nicht satt werden zu können, in den Menschen schüren und sie dann zu Tieren werden lässt, die wir dann